Willkommen beim Spotlight Asia Update, dem Podcast, der sich mit aktuellen Entwicklungen aus dem Indo-Pazifik beschäftigt. Dieses Mal präsentieren wir euch ein paar Highlights aus unserer Online-Veranstaltung mit dem Politikwissenschaftler Dr. Mohammed Sharif Aziz aus Sri Lanka. Und wir geben euch ein paar Updates zu aktuellen Projekten aus unserem Programmbereich, zu denen wir euch natürlich auch herzlich einladen. Ich bin Lars Feyen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot-Think-Tank für Europa und Außenpolitik und haben das Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Und wir legen jetzt erst einmal los mit ein paar aktuellen Meldungen aus dem Indo-Pazifik. Im japanischen Hiroshima haben sich Mitte Mai die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe getroffen. Japans Premierminister Kishida Fumio hatte dazu seine Gäste aus den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland geladen. Wichtige Themen waren dabei unter anderem der Umgang mit Staaten wie Russland und China, gerade auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Zusätzlich zur G7-Kerngruppe hatte Japan auch weitere Gäste geladen, darunter auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Premier Kishida hatte vor wenigen Wochen als letzter Regierungschef aus der G7-Gruppe einen Besuch in Kiew absolviert. Die Kishida-Regierung hatte den Fokus des G7-Gipfels auf verschiedene Aspekte gelegt. Unter anderem waren auch Indiens Premierminister Narendra Modi und Australiens Anthony Albanese vor Ort. Somit hatten sich auch alle Staaten der sicherheitsorientierten Quad-Gruppe zusammengefunden. Die Vierergruppe aus Japan, USA, Indien und Australien war auf Initiative des damaligen japanischen Premierministers Abe Shinzo gegründet worden und hatte sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Sicherheitsbündnisse im Indo-Pazifik entwickelt. Die Region ist immer mehr von politischen und militärischen Konfrontationen zwischen China und anderen Anrainerstaaten geprägt. Aber auch andere wichtige Politiker aus Schwellenstaaten waren vor Ort, wie zum Beispiel auch Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Zeitgleich zu dem multilateralen Treffen in Hiroshima hatte China als eine Art Konkurrenzveranstaltung einen Gipfel mit zentralasiatischen Staaten abgehalten. Die staatsnahe chinesische Zeitung Global Times warf der G7-Gruppe zudem vor, ein antichinesischer Arbeitskreis zu sein. Hoyo Yi, der Bürgermeister von Neu-Taipei, ist derweil zum Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Kuomintang für die kommenden anstehenden Präsidentschaftswahlen in Taiwan gekürt worden. Ho ist in Taiwan relativ beliebt und gilt mit seinen Ansichten auch im Umgang mit China als gemäßigte Kraft. In der Vergangenheit stand er auch der derzeitigen Regierungspartei DPP nahe. Die KMT hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme, landesweite Wahlen zu gewinnen, auch aufgrund ihrer wahrgenommenen Nähe zu China. Im November hatte die konservative Partei dann allerdings eine Reihe regionaler Abstimmungen gegen Kandidatinnen und Kandidaten der linkszentristischen DPP gewinnen können. Auch in Südkorea stehen die nächsten Abstimmungen bevor, und zwar die Parlamentschaftswahlen 2024. Obwohl der konservative Präsident Yoon Suk-yeol im vergangenen Jahr die Wahlen gewonnen hatte, hat immer noch die oppositionelle Demokratische Partei eine komfortable Mehrheit im Parlament. Die DP ist jedoch von zahlreichen Korruptionsskandalen geplagt worden, auch rund um ihren Parteivorsitzenden Lee Jae-myung. Ein anderer Abgeordneter der Partei musste in den vergangenen Wochen auch zurücktreten, und zwar wegen angeblich betrügerischen Investitionen in Kryptowährungen. Währenddessen hat die Yoon-Regierung gerade den Covid-19-Notstand im Land für beendet erklärt. Die enger werdenden Beziehungen zwischen Südkorea und Japan, die in der südkoreanischen Öffentlichkeit ziemlich kontrovers diskutiert werden, haben aber auch der konservativen Regierung in den Umfragen geschadet. Sowohl Regierungs- als auch Oppositionsparteien sehen sich derzeit vor allem mit Ablehnung durch die Wählerschaft konfrontiert. Währenddessen hat sich in Thailand ein erwartetes politisches Erdbeben dann auch tatsächlich ereignet. Die seit dem Militärputsch 2014 regierenden Generäle um Premierminister Chan O-cha und seine Partei mussten herbe Verluste hinnehmen. Sie konnten bei den ersten demokratischen Wahlen in Thailand seit 9 Jahren nur wenige Sitze gewinnen. 2 Oppositionsparteien haben derweil gemeinsam eine komfortable Mehrheit erlangt. Die meisten Stimmen gewann dabei die zentristische Move Forward. Auf dem 2. Platz ist die Partei des ehemaligen Premierministers Shinawatra gelandet. Shinawat und seine Schwester sind beide in der Vergangenheit durch militärische Staatsstreiche aus dem Amt des Premierministers bzw. der Premierministerin enthoben worden. Wie es politisch in Thailand nun weitergehen wird, ist aber immer noch unklar. Die während der Militärdiktatur verabschiedete Verfassung und die Zusammensetzung des Senates geben den Militärs weiterhin eine Art Vetorecht für die anstehenden Regierungsbildungen. Im April haben wir bei einer Online-Veranstaltung bei Connecting Asia einen ziemlich spannenden Gast begrüßen dürfen, nämlich den Politikwissenschaftler Dr. Mohammed Sharif Aziz aus Sri Lanka. Dr. Aziz ist derzeit Gastdozent an der Freien Uni in Berlin und außerdem auch Fellow am International Security and Development Center, ebenfalls in der deutschen Hauptstadt. Er hat uns in einer Präsentation umfangreiche Einblicke in die Situation der muslimischen Minderheit in seinem Heimatland Sri Lanka gegeben. Das Land ist gerade im vergangenen Jahr auch immer wieder bei uns in den Nachrichten aufgetaucht, nicht zuletzt wegen der turbulenten Amtsenthebung des Präsidenten und der wirtschaftlich schwierigen Lage. Dr. Aziz erklärt hier zu Beginn seiner Präsentation, warum die internationale Öffentlichkeit immer wieder auch auf diesen kleinen Inselstaat in Südasien schaut. Das hat seiner Ansicht nach vor allem mit der geostrategisch wichtigen Lage Sri Lankas im Indischen Ozean zu tun.
Its sea territory is 8 times bigger than the land. That is the plus of this country. Every year, over 30,000 ships travel through its sea territory and 45,000 aircrafts fly over its air territory and 4,500 oil tanks travel through this sea territory. Sri Lanka is a connecting point, one side from the west and the other side in the east. That's why the country is so important. Countries like China recently, countries like China, US, India, Pakistan and Japan wants to have their presence in this country. As I remember once Alfred Mahan, a former naval officer in the US, said, whoever controls the Indian Ocean will determine the future Asia. So that's why many countries wanted to have their upper hand in this small and beautiful island.
Die Beziehungen Sri Lankas zum Rest der Welt, die reichen ziemlich weit in die Geschichte zurück. Und lange bevor die ersten Europäer in die Region vorgestoßen sind, waren es vor allem auch muslimische Handelsleute, die hier Wurzeln geschlagen haben. Die ersten sind hier bereits im 8. Jahrhundert angekommen.
Actually, the Arab traders came to Sri Lanka in the 8th century for business purposes. They were purely business-oriented people. They had very good networks with the local kings and spread their trade activities in the coastal area, starting from the northern province, Mannar, and then it goes up to the southern province, to Mataram. And the Arab traders got married with the local woman, and sometimes they converted this local woman, and then this is how the Islam introduced in the country. Arabs were encouraged by the local kings to settle down in the country for the sake of trade activities, medicines, because they were quite good at medicine at that time, and foreign relations and security.
Sri Lanka ist bis heute geprägt von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Mehrheit sind Singalesen, die vor allem im Süden und Zentrum des Landes leben. Der Norden ist tamilisch geprägt. Vor allem im Osten, aber auch in einigen anderen Gegenden gibt es kleinere muslimische Zentren. Diese diverse Bevölkerung wurde von den Briten vor allem während der Kolonialzeit aufgeteilt und dabei gezielt unterschiedlich behandelt.
One of the bad things that I see throughout the history in my country, the divide and rule policy, you know, this is quite common. If you look at many colonial, the former colonies, most of the colonial powers, when they visit to the former colonies, they use this tactic, kind of a political tactics, to divide the community. So the divide and rule policy was one of the curse to my country, I would say. British favored the minority Tamils. And they understood that the Sinhala majority and the Tamil minority and the second minority was Muslims. So they picked up the first minority Tamils and they promoted the education and favor to this Tamil community.
Die Tamilen als größte Minderheit konnten so einen relativ hohen Status in der kolonialen Gesellschaft erlangen. Nach der Unabhängigkeit 1948 hat es dann immer wieder Spannungen gegeben. Das hat bis zum Jahrzehnte andauernden Bürgerkrieg geführt, der erst 2008 durch eine brutale Niederschlagung der Tamilen im Norden beendet wurde. Und zwischen die singalesischen und tamilischen Fronten sind dabei auch immer wieder die Muslime des Landes geraten.
During the conflict, Muslims who lived in the north were forcefully evicted by the LTTE, while the Muslims who lived in the east were massacred and chased out from their homes in many occasions. Around 7,000 out of 70,000 Muslims were killed, and 100,000 out of 850,000 were internally displaced within the country. So you can see almost 10% of the death and 11 or 12% of the displacement from the Muslim community. In fact, Muslims are the real victims of the conflict, although they had nothing to do with the conflict.
Dr. Aziz hat in seiner Präsentation noch viele konkrete Beispiele präsentiert, etwa zum Bildungsstand der einzelnen Bevölkerungsgruppen und auch mehr über die Erfahrungen seiner eigenen Familie in diesen schwierigen Bedingungen. Er lebt inzwischen nicht mehr in Sri Lanka und beschäftigt sich in seiner Forschung mit den Anliegen der muslimischen Minderheit. In den Shownotes haben wir für euch auch noch einen Artikel von ihm verlinkt, in dem er sich mit der Zwangsumsiedlung von Muslimen aus dem nördlichen Teil Sri Lankas beschäftigt. Und es geht weiter mit zwei Meldungen aus unserem Programmbereich Connecting Asia. Am 8. Juni sprechen wir in unserem Buchclub über den Roman Traum von China von Ma Jian. Einen höheren chinesischen Provinzbeamten verfolgen immer häufiger Albträume aus seiner gewalttätigen Vergangenheit in Zeiten der Kulturrevolution. Dabei hat er eigentlich, ganz im Sinne von Xi Jinpings Ideen von einer verjüngten Gesellschaft, den Auftrag, die Vergangenheit ruhen zu lassen und ein neues China zu schaffen. Aber er kann nicht vergessen, dass er seine eigenen Eltern verraten hat. In einer schneidenden Orwellschen Satire auf Präsident Xi Jinpings Traum von China-Propaganda zeigt Ma Jian, was für Mächte da am Werk sind. China heute ist ein totalitärer Überwachungsstaat modernster Prägung mit einer Mischung von nationalistischer Ideologie, grenzenlosem Materialismus und einer Herrschaft durch Gewalt und Lügen. In diesem Roman, der Kunst und Aufruf zum Kampf zugleich ist, verbindet sich die tragische und absurde Realität mit den Kräften des Mythos und der Fantasie zu einem ungeschönten Porträt des Landes an der Schwelle zur Weltherrschaft. Den Link zum Buchclub am 8. Juni zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf polis180.org. Außerdem plant unser Programmbereich Connecting Asia für den Sommer ein kleines Gemeinschaftsprojekt. Vor dem Gipfeltreffen der BRICS-Staaten in Südafrika im August wollen wir uns die verschiedenen Positionen der Mitgliedstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mal näher anschauen. Was bewegt diese Gruppe der Schwellenstaaten eigentlich? Wie gehen die einzelnen Mitglieder mit Russlands militärischer Aggression in der Ukraine um? Und wie wichtig sind die BRICS eigentlich? Eine Staatengruppe, die ihrem BIP nach inzwischen mehr Gewicht haben sollte als die G7-Staaten. Mit Online-Veranstaltungen, einem Podcast-Format und einem gemeinsam verfassten Policy Paper wollen wir die Diskussion rund um die BRICS auch in Deutschland ein wenig mehr in den Mittelpunkt stellen. Ihr wollt mitmachen und selbst mitschreiben und mitplanen? Und ihr kennt euch vielleicht auch gut mit einem der Mitgliedstaaten aus oder wollt mehr über ihn lernen? Dann gebt uns doch gerne Bescheid. Ihr findet den direkten E-Mail-Kontakt hier in den Shownotes zur Folge und auch auf unserer Connecting Asia-Programmseite auf polis180.org. Dort findet ihr natürlich auch noch mehr zu unserem Programmbereich. Schaut auch gerne mal bei unserem öffentlichen Programmtreffen vorbei. Das findet digital jeden Monat statt und zwar immer am letzten Donnerstag eines jeden Kalendermonats. Und soweit war es das von uns für dieses Mal beim Spotlight Asia Update. Die nächsten Podcast-Folgen stehen für euch dann auch schon wieder bereit. Und im Herbst hören wir uns dann wahrscheinlich zum nächsten Update. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.